Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Heinze-Architekturfunk, Episode 161, am 24. Oktober 2024. Diese Episode wird euch präsentiert von Haus Hahn. Ich bin Kerstin Kunekert und heute spricht Klaus Fühner mit dem Meteorologen, Reporter und Fernsehmoderator Carsten Schwanke. Los geht's.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Heinze Architekturfunk, heute live aus dem Rhein-Energie-Stadion in Köln. Er ist einer der bekanntesten, wenn nicht sogar der bekannteste TV-Meteorologe Deutschlands. Wir alle kennen ihn aus Wetter vor acht und aus den ARD-Tagesthemen. Herzlich willkommen im Architekturfunk, Carsten Schwanke.
Vielen Dank.
Nun werden sich einige fragen, was macht ein Meteorologe und Klimaexperte in einem Podcast, der sich überwiegend mit Architektur und der Bauwende beschäftigt? Die Antwort ist eigentlich ganz simpel. Wenn wir eine Baukultur wollen, die sich mehr an den Gesetzen der Natur orientiert oder im Einklang mit dieser steht, wenn wir auf die klimatischen Veränderungen adäquate Antworten für unsere Behausungen finden wollen, dann müssen wir die Natur in ihrer Gewaltigkeit auch besser verstehen, einschätzen und einbeziehen in das, was wir so Schönes planen und konstruieren. Und meine Hoffnung ist nun, dass Sie, Herr Schwanke, uns heute hier ein paar wichtige Grundlagen zum Wetter und zum Klima vermitteln.
Das werde ich versuchen.
Wir sind sehr gespannt und eigentlich drängt sich damit auch schon die erste Frage auf. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Wetter und Klima?
Das sind erstmal grundsätzlich zwei komplett unterschiedliche Dinge. Das Wetter findet jetzt hier in dem Moment bei mir vor Ort statt. Ich sehe es, ich kann es riechen, ich kann es fühlen, ich werde nass, ich bleibe trocken. Der Wind weht um mich herum. Jeder Mensch hat eine emotionale Beziehung zum Wetter. Ich kann jeden Menschen fragen, findest du dieses Wetter gut, findest du es schlecht? Und wir haben sofort eine Antwort, wir haben eine Einschätzung. Wir schreiben das Wetter früher auf die Postkarte, heute wahrscheinlich per WhatsApp an die lieben Daheimgebliebenen, wenn wir im Urlaub sind. Das Wetter berührt uns. So, und jetzt kommt das genaue Gegenteil, nämlich etwas, was uns absolut nicht berührt, was wir nicht aus dem Bauch heraus empfinden, was wir deshalb auch nur sehr schwer verstehen können. Das ist das Klima. Klima sind mehrjährige, meistens 20- oder 30-jährige Mittelwerte von bestimmten Wetterparametern, zum Beispiel Temperatur oder Niederschlag, von einem Ort oder von einer Region, von einem ganzen Land oder eben auch weltweit. Und das Problem ist, dass so ein langjähriger Mittelwert für uns nicht spürbar ist. Das ist eine reine Kopfangelegenheit, dass wir dieses Ding verstehen. Eher etwas, was wir uns erarbeiten müssen, indem wir uns die Zahlen anschauen, indem wir uns damit auseinandersetzen. Und um diese beiden Gegensätze noch einmal auch klar zu sagen, ich hätte früher vor 30 Jahren, ich habe vor 29 Jahren angefangen mit dem ARD-Wetter, wahnsinnig lange schon her. Ja. Damals hätte ich auch noch ganz stark gesagt, wir müssen diese beiden Begriffe streng wissenschaftlich voneinander trennen. Wir dürfen die nicht in einen Topf werfen. Ich habe aber irgendwann gemerkt, mit dieser streng wissenschaftlich korrekten Definition der Trennung dieser beiden Begriffe könnte ich mich ja auch noch in 100 Jahren hinstellen und könnte sagen, ja, wir können diese Frage, wie viel an dem Wetter ist Klima, eigentlich gar nicht beantworten. Das ist dann irgendwann eine billige Ausrede. Und wir werden diesen Klimawandel über die Veränderung des tagtäglichen Wetters mitbekommen. Wir werden sie so erfahren. Und deshalb müssen wir diese beiden Begriffe eben doch in einen Topf werfen, wenn wir über diesen Klimawandel reden. Denn letztlich interessiert es mich, wie verändert sich bei mir das tagtägliche Wetter vor Ort?
Also es heißt, man kann eigentlich schon sagen, das Klima ist eigentlich die Langzeitbetrachtung des Wetters.
Die Langzeitbetrachtung und die Mittelwertbetrachtung. Wir bilden Mittelwerte. Und das ist das nächste Drama. Kaum ein Mensch versteht emotional aus dem Bauch heraus, warum wir diesen Affentanz vollführen, die Erwärmung bei 1,5 Grad zu beschränken. Wir sind nicht einmal in der Lage, die Temperatur unserer Umgebungsluft in unserem Raum, in dem wir uns jetzt hier befinden, auf 1 Grad Genauigkeit zu schätzen. Jetzt gehen Sie mal raus und sagen den Leuten, was so dramatisch daran sein soll, an einer Erwärmung von einem Grad, von 1,5 Grad. Das fühlen wir nicht. Das ist ein Mittelwert und wir müssen diese Mittelwerte endlich auseinanderpflücken, wir müssen dahinter schauen, wir müssen uns die Extremwerte anschauen, denn das ist das, was uns am Ende des Tages beschäftigen wird und uns auch das Leben schwer machen wird.
Okay, ich würde aber gerne noch mal ein bisschen weitermachen mit dem Grundkurs in Meteorologie.
Gerne.
Wenn Sie einverstanden sind, ich würde einfach nur so ein paar Begriffe nennen, ganz einfache Begriffe, über die ich selbst noch nie nachgedacht habe und Sie könnten die vielleicht kurz in 2, 3 Sätzen erklären. Was ist Wind?
Wind ist bewegte Luft. Schön, oder?
Und das entsteht?
Eine schöne, einfache Definition. Letztlich entsteht Wind durch Sonnenenergie. Also das ist zum Beispiel auch ganz interessant, wenn wir sagen, wir ernten erneuerbare Energien, dann ist die Solarenergie die Energieform Nummer eins. Wind ist eine abgeleitete Energieform. Warum entsteht Wind? Die Sonne erwärmt die Erde unterschiedlich stark. In den Polarregionen kommt deutlich weniger Sonnenenergie an als in den Tropen. Und aufgrund dieser unterschiedlich starken Erwärmung entstehen Temperaturunterschiede auf der Erde und die werden ausgeglichen durch Wind. Die werden dadurch, durch diese Temperaturunterschiede, man muss sich das so vorstellen, da wo es sehr heiß ist, steigt die Luft nach oben, ganz platt gesagt. Da wo es kalt ist, kalte Luft ist schwerer, kühlt sich die Luft ab und sinkt nach unten. Und dadurch bekomme ich eine Zirkulation eigentlich zwischen dem Äquator, wo die Luft nach oben steigt, und dem Pol, wo die Luft absinkt. Und dadurch habe ich praktisch eine ganz große Zirkulation. Dann fließt unten an der Erde die Luft, die absinkende Luft vom Nordpol in Richtung Äquator. Und in der Höhe fließt die Luft umgekehrt vom Äquator Richtung Nordpol. Dadurch habe ich ein ganz großes Zirkulationssystem. Das ist die Grundzirkulation, die wir hätten bei einer nicht rotierenden Erde. Jetzt wird es langsam kompliziert. Durch die Erddrehung verändert sich das Ganze. Aber das ist die Grundlösung. Das kann ich auch, wenn ich an einem Badesee sitze. An Land erwärmt sich die Luft stärker. Dort steigt, also über der Liegewiese, steigt die Luft auf. Über dem Wasser, das kälter ist, sinkt die Luft ab. Und ich bekomme deshalb den sogenannten Seewind. Also ich bekomme immer wieder einen kühlen Lufthauch vom kälteren Wasser Richtung Strand.
Gut.
Werbung. Echt Haushahn, echt Aufzug. Wir lieben Aufzüge, weil sie das Leben leichter machen. Besonders dann, wenn sie echt zuverlässig, flexibel einsetzbar und vielfältig zu gestalten sind. Planen Sie mit uns den richtigen Aufzug für Ihr Wohnhaus, Ihr Geschäftsgebäude oder Ihre Industrieanlage. Denn Aufzug, das können wir. Ganz flexibel, richtig stark und echt nachhaltig. Erfahren Sie mehr unter haushahn.de. Werbung Ende.
Was sind Wolken?
Wolken bestehen aus einer Ansammlung von Flüssigwassertröpfchen. Es ist also flüssiges Wasser, was da oben herumschwebt. Ganz oft bekommt man die Frage gestellt, wie können Wolken da oben eigentlich hängen in der Luft? Die sind doch schwer. Man muss sich aber vorstellen, dass direkt daneben gibt es auch diese Luftfeuchtigkeit. Das heißt, die Luftfeuchtigkeit, der Wasserdampf ist erstmal ein nicht sichtbares Gas. Der enthält diese Luftfeuchtigkeit. Das ist Wasser in gasförmigem Zustand. In dem Moment, wenn die physikalischen Bedingungen gegeben sind, dass zum Beispiel durch das Aufsteigen der Luft sich dieser Wasserdampf, dieses nicht sichtbare Gas, abkühlt und einen Temperaturbereich erreicht, wo das Wasser dann anfängt, wieder in den flüssigen Zustand zurückzukippen, also von gasförmig in Flüssigwasser sozusagen zu kondensieren, entstehen kleinste Flüssigwassertröpfchen und das sind die Wolkentröpfchen. Übrigens, Nebel ist genau das Gleiche. Also wir alle wissen, wie es sich in einer Wolke anfühlt, wenn wir im Herbst oder im Winter durch den Nebel gehen. Das ist genau das Gleiche. Nur Nebel ist eine Wolke, die den Erdboden berührt, so sagen wir dazu. Das heißt, diese Wolken, man könnte zwar ein Gewicht ausrechnen, aber daneben gibt es die gleiche Luftmasse, das gleiche Gewicht, nur halt nicht sichtbar.
Okay, was ist Luftdruck?
Luftdruck sagt etwas aus über das Gewicht der Luft über meinem Messgerät, also über meinem Kopf, über meinem Körper, über der Erde, bis zum Ende der Atmosphäre. Diese gesamte Luftsäule, also ein Barometer, ein Luftdruckmessgerät, ist nichts anderes als eine Waage. Und die misst das Gewicht der gesamten Luftsäule vom Rand der Atmosphäre zum Weltall. Das ist ja kein klarer Rand, geht ja so diffus langsam ineinander über, bis hin zu diesem Messgerät. Und das heißt, bei hohem Luftdruck habe ich ein hohes Gewicht in dieser Luftsäule. Bei tiefem Luftdruck habe ich ein geringeres Gewicht. Wann habe ich ein hohes Gewicht? Zum Beispiel, wenn ich trockene Luft über dieser Luftsäule habe.
Das würde man ja eigentlich genau umgekehrt vermuten, ne? Dass kalte Luft schwerer ist.
Kalte Luft ist schwer, aber eben auch trockene Luft ist schwer. Und leicht ist warme Luft,
steigt auf und ja. feuchte Luft. Und das ist ganz komisch, deshalb bei einem Tiefdruckgebiet habe ich viel feuchte Luft, deshalb ist es ja. tiefer, es ist leichte Luft. Und man würde ja denken, na wieso, wenn ich Feuchtigkeit in einem Luftpaket habe, dann habe ich doch noch mehr da drin, dann muss es doch eigentlich schwerer sein.
Ja.
Ne? Aber die Denke ist falsch, denn ich hatte ja vorher keine Luftlöcher, kein Vakuum, sondern wenn ich mir jetzt einen Kubikmeter Luft vorstelle, bei trockener Luft besteht diese Luft aus Stickstoffmolekülen und aus Sauerstoffmolekülen. Mhm. Wenn ich jetzt feuchte Luft habe, muss ich einen Teil des Stickstoffs und des Sauerstoffs rausnehmen, um Wassermoleküle reinzugeben. Wassermoleküle H2O sind aber wesentlich leichter als N2, also als Stickstoffmoleküle, und als O2, als Sauerstoffmoleküle, kann man im Periodensystem der Elemente, das wir ja alle noch sehr gut aus unserem Chemieunterricht kennen, kann man sich das anschauen, dass das N2 und O2 weiter hinten ist, ein größeres Atomgewicht hat. Hm. Und deshalb ist eben, sobald feuchte Luft reinkommt, wird die Luft leichter, deshalb habe ich dann Tiefdruck.
Okay. Jetzt vor lauter Wissensdurst habe ich Sie gar nicht richtig vorgestellt. Sie sind gebürtiger Brandenburger und haben nach dem Abi eine einjährige Ausbildung zum technischen Assistenten für Meteorologie gemacht in Potsdam, bevor Sie dann in Berlin und später in Hamburg sich dem Studium der Meteorologie gewidmet haben. Und in Ihrer Diplomarbeit haben Sie sich mit der Simulation von Vulkanausbrüchen beschäftigt. Ich glaube, mit Hilfe des ersten 3D-Vulkanmodells, das es Mitte der 90er Jahre weltweit gab. Das klingt erstmal sehr apokalyptisch und entspricht vielleicht auch nicht mehr heute ganz Ihrem Daily Business. Mich würde aber am Beispiel dieser Simulation oder dieser Diplomarbeit interessieren, inwieweit sich die Modelle in den vergangenen 30 Jahren verändert haben. Also was ist da technisch passiert?
Die Modelle sind letztlich genauer geworden. Vielleicht mal ganz kurz noch zu diesem Vulkanmodell. Wir wollten nicht vorhersagen, wann ein Vulkan ausbricht. Also wir sind ja keine Geologen oder Vulkanologen. Uns interessierte die Entwicklung der Aschewolke in der Atmosphäre. Um später, und das ist vielleicht ein schönes Beispiel. Wir haben eigentlich aus einem großen Klimamodell, man sagt, ist ein gekoppeltes Modell aus einem Atmosphäremodell und einem Ozeanmodell. Das Ozeanmodell ist deshalb anders, also physikalisch ist Luft und Wasser für einen Physiker genau das Gleiche, sind Flüssigkeiten. Also auch Luft kann man mit den gleichen physikalischen Formeln berechnen, die Bewegung der Luft wie die Bewegung von Wasser. Aber wir brauchen deshalb ein Ozeanmodell, weil dort gibt es einen zusätzlichen Parameter, den es in dem Atmosphärenmodell nicht gibt, und das ist der Salzgehalt. Und wir haben jetzt nur das Ozeanmodell genommen, und es ist ja diesem Modell, diesem Supercomputer auch schnurzpiep egal, ob das jetzt in einem Ozeanbecken und Wasser ist oder ob man sagt, das sind 100 mal 100 mal 100 Kilometer und das passiert das in der Luft. Aber wir haben diesen zusätzlichen Parameter Salzgehalt, und das ist für uns der Aschegehalt gewesen. Und deshalb haben wir ein Ozeanmodell genommen. Wir haben dann also berechnet, wie bewegt sich diese Asche nach einem Ausbruch durch die Luft, wie entstehen da Gewitterwolken, wie entsteht Regen und so weiter. Und im nächsten Schritt, nachdem wir die Grundlagen gelöst haben und berechnet haben, und das haben dann weitere junge Wissenschaftler gemacht, die dann ihre Doktorarbeit damit geschrieben haben, kam die Luftchemie dazu. Und das ging dann irgendwann weiter und wurde dann später in Klimamodelle implementiert. Das heißt, unser erstes Modell war noch zu klein, um auch die Luftchemie, die chemischen Prozesse zu berechnen. Die wurden im nächsten Prozess berechnet, als man die neue Generation von Supercomputer hatte. Und so entstehen immer kompliziertere, komplexere Modelle, weil immer mehr berechnet werden kann und nicht einfach weggelassen wird. Das heißt, die Physik der Klimamodelle wird genauer, die Auflösung wird genauer, und damit werden auch Fragestellungen, die untersucht werden können, vielfältiger. Wir können also wesentlich mehr von, also zum Beispiel eines der ganz großen Themen in der Klimaforschung heute ist die Frage, wird sich im Zuge der weltweiten Erwärmung, werden sich mehr oder weniger Wolken bilden? Und wenn sich mehr Wolken bilden, welche sind das? Die Tiefen, Klammer auf, die Erde kühlen, Klammer zu, oder sind es eher hohe Wolken, die Erde weiter erwärmen? Das sind so ganz wichtige Grundlagen, Forschungsfragen, die man dann mit immer besseren Modellen berechnen kann.
Hm. Welchen Nutzen haben denn diese Modelle eigentlich? Also jetzt auch bezogen auf die klimatischen Veränderungen, die Extremwetterereignisse, die wir in der jüngeren Vergangenheit erleben?
Sie geben uns die Antwort auf ganz viele Fragen. Und beantworten eigentlich dann auch schon die Frage, was heißt das für unser Verhalten hier auf der Erde? Also wenn wir nicht genau wüssten, was dieser Klimawandel für Auswirkungen hervorbringt in den nächsten Jahrzehnten, dann könnten wir sagen, wir machen so weiter wie bisher. Oder wenn unsere Klimamodelle zeigen würden, naja, das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas, der Ausstoß von CO2 ist gar nicht so schlimm oder das Wetter ändert sich nicht so stark oder besser gesagt, ne, die Klimazonen verschieben sich nicht, wir bekommen nicht eine Zunahme von Extremwerten, wir bekommen keine Verschärfung des Wetters, dann gäbe es auch keinen Grund, weshalb wir grundlegend unser gesamtes Gesellschaftssystem überdenken müssten, weshalb wir große Stellschrauben in Bewegung setzen müssten. Aber diese Antwort liefern eben diese Klimamodelle. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass es verschiedene Klimamodelle auf der Erde gibt, verschiedene wissenschaftliche Arbeitsgruppen in unterschiedlichen Instituten mit unterschiedlichen Ansätzen, die aber dann alle auf die gleichen großen Antworten kommen. Und je einiger sozusagen sich die Wissenschaft ist und sagt, das ist so, das wird so kommen, desto klarer sind ja auch die Handlungsanweisungen an die Politik, an die Stakeholder, an diejenigen, die eben die politischen Rahmenbedingungen entsprechend setzen müssen.
Also es ist nicht nur Prognose, sondern es ist auch Forschung, Grundlagenforschung.
Ja, und es ist die Basis unseres Handelns. Auch das bis hinein in die Politik, die auf Grundlage dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse handelt. Und wären die Modelle nicht so gut, würden die Politiker zu Recht die Frage stellen, sollen wir denn wirklich unser Handeln verändern?
Ich habe neulich in einem Artikel vom Potsdam Klimainstitut gelesen, dass sich die Kipprisiken, auch wenn wir die 1,5 Grad überschreiten, minimieren lassen, wenn wir ganz, ganz schnell die Emissionen senken. Meine Frage wäre jetzt, was genau sind denn die Kipppunkte oder was definiert man denn eigentlich als Kipppunkte, über die da immer gesprochen wird?
Es sind große physikalische Prozesse, die, wenn sie einen bestimmten Punkt überschritten haben, nicht mehr so leicht umkehrbar sind. Das heißt, dann würden wir eine Bewegung in Gang setzen, eine beschleunigte Bewegung in eine Richtung und könnten durch verbesserten Klimaschutz das nicht mal ebenso umkehren. Zum Beispiel dachte man lange Zeit, dass einer der Kipppunkte wäre das arktische Meereis, also die Meereisausdehnung im Polarmeer am Nordpol. Wir sehen ja einen starken Rückgang über die letzten 40 Jahre der Meereisausdehnung, des Meereisvolumens. Aber das hat man zum Beispiel jetzt nach etlichen Diskussionen von dieser Liste der Kipppunkte runtergenommen, weil man gesagt hat, ja, wir sehen aber in dem Moment, wenn es wieder kälter werden würde, würde auch schlagartig dieses Eis wieder anfangen, sich zu bilden. Dann würde der Ozean wieder anfangen, Eis zu bilden. Wir sehen also, das ist eine Diskussion. Und Kipppunkte, muss man ganz klar sagen, haben noch immer mehr offene Fragen als Antworten. Also das ist Grundlagenforschung hoch 10. Weitere Kipppunkte, über die diskutiert wird und zu denen geforscht wird, ist zum Beispiel der Amazonas-Regenwald. Also wenn der einmal weg ist, dann wächst der nicht mal ebenso schnell wieder. Und der Amazonas-Regenwald ist ein ganz wichtiger Punkt im gesamten Klimasystem der Erde. Nächster Punkt ist zum Beispiel der nördliche Teil des Golfstroms, der Nordatlantikstrom oder besser gesagt die Nordatlantikzirkulation. Die könnte zusammenbrechen, wenn das Grönlandeis zu stark abschmilzt. Da haben wir den nächsten Kipppunkt, Grönlandeis. Das bildet sich nicht eben mal so wieder. Der westantarktische Eisschild. Auch da ist die Frage, sind wir schon an einem Punkt? Die Temperaturen in der Westantarktis, das ist der kleinere Teil des antarktischen Kontinents, die Temperaturen sind eigentlich ganzjährig meistens unter Null. Also eigentlich kalt genug, damit dort nichts wegschmelzen würde. An den Rändern im Sommer auch bei über 0 Grad. Aber die Gletscherzungen reichen aufs Meer hinaus und das Meerwasser wird immer wärmer und lässt diese Gletscherzungen von unten abschmelzen und beschleunigt den Abfluss dieses Gletschereises. Und das könnte, da wird zum Beispiel diskutiert, könnte es sein, dass wir da schon einen Kipppunkt erreicht haben, dass also dieses Abschmelzen, das Abfließen der Gletscher in Richtung Ozean immer schneller vonstatten geht, sodass wir es nicht mehr stoppen können. Ne? Das sind Permafrostböden. Auch da enthalten ganz viel Methan, wird das freigesetzt, würde es zu einer deutlichen Beschleunigung des gesamten Treibhauseffektes kommen.
Wir haben ja verstärkt mit Starkregenereignissen und den daraus resultierenden Überschwemmungen und Erdrutschen zu tun. Und ganz aktuell sehen wir auch die verheerenden Überschwemmungen in Osteuropa, aber auch vor wenigen Wochen in Süddeutschland, in Indien, in Bangladesch und so weiter. Also überall auf der Welt haben wir diese Extreme oder nehmen wir diese Extreme in viel höherer Schlagzahl wahr. Woher kommt denn eigentlich das ganze Wasser? Wir sind doch in einem geschlossenen System. Also haben wir ein Meer an Wasser in diesem Ökosystem nun? Oder?
Wir sind in einem geschlossenen System. Wir haben einen geschlossenen Wasserkreislauf. Ne? Der besteht aus dem Ozean, der besteht aus dem Wasserdampf in der Atmosphäre, dem Flüssigwasser in der Atmosphäre, also den Wolken, dem Regen, besteht aus dem Süßwasser in den Seen und Flüssen und aus dem Grundwasser. So, soweit ist dieser Wasserkreislauf. Das Entscheidende ist zu wissen, dass die Atmosphäre eine bestimmte Menge Wasserdampf nur enthalten kann. Und diese Menge Wasserdampf ist 1:1 abhängig von der Temperatur. Das heißt, bei einer bestimmten Temperatur kann die Atmosphäre nur maximal viel Wasserdampf enthalten. Ist diese Atmosphäre 1 Grad wärmer, kann die Luft 7% mehr Wasserdampf enthalten. Ist sie noch ein weiteres Grad wärmer, nochmal 7% mehr. Und das ist eine exponentielle Kurve, weil es geht immer wieder neu, 7% mehr, 7% mehr, 7% mehr. Und da sehen wir den Hauptfaktor. Wir haben jetzt aktuell in Deutschland schon eine Erwärmung von 2,3 oder 2,4 Grad. Auch da sieht man, ne, weltweit sind wir im 20-jährigen Mittel bei etwa 1,2 Grad Erwärmung. In Deutschland haben wir jetzt schon 2,3, 2,4 Grad. Und wir haben etwa schon, die Luft in Deutschland kann heute 20% mehr Wasserdampf speichern und mit sich herumtragen, als noch vor 120 Jahren. Und deshalb sehen wir bei der gleichen Wetterlage eine deutlich größere Intensität an Regenfällen. Das schöne Clausius-Clapeyron-Gesetz. Kann man googeln. Eine schöne Kurve.
Also, das verlinken wir in den Shownotes. Was bedeutet das denn dann konkret für uns, für unsere Baukultur, für unsere Siedlungsstruktur, für unsere Infrastruktur? Also, wie müssen wir jetzt auf dieses mehr an Wasser, also wenn wir jetzt uns einfach nur mal auf Wasser konzentrieren, wie müssen wir da adäquat reagieren?
Wir müssen unsere Städte, unsere Dörfer resilient machen, wie man so schön neudeutsch sagt, was dieses Wasser angeht. Wir müssen darauf achten, dass Sturzfluten gut abgepuffert werden können. Ich würde mir wünschen, wenn jedes Flachdach in Deutschland dick mit Erde und mit Vegetation begrünt ist, also mit Erde belegt ist, also wenn wir da einen großen Puffer haben, also all diese Flachdächer, auch die, die ich an den ganzen Gewerbegebieten sehe, auf den ganzen Hallen, das wären wunderbare Puffer. Ich meine, das ist ja alles versiegelte Fläche. Und je größer die versiegelte Fläche ist, desto mehr wird das Wasser aus solchen Starkniederschlägen kanalisiert, fließt in hoher Geschwindigkeit den Straßen entlang und kann eben zu Zerstörungen führen, kann in die Keller eindringen und so weiter. Und dort Puffer von Anfang an mitzudenken, bei jedem Neubaugebiet. Also dieses Thema Schwammstadt kennen wir, dass also Wasser wirklich auch gespeichert wird oder zumindest bei Starkregen verzögert nur abgegeben wird an die Kanalisation. Also, dass wir einen Zwischenpuffer haben, eben das Flachdach, dass wir versiegelte Fläche wieder aufbrechen im Nachhinein, dass wir gucken, wie kriegen wir den Boden wieder durchlässiger. Das wären die ersten Momente, aber wir müssen es eigentlich bis hin zur Dimensionierung der Kanalisation mitdenken. Und wir müssen, wenn ich sage, die Atmosphäre kann mehr Wasser speichern bei höheren Temperaturen und wir sehen mehr Regen, dann schließt das nicht aus, ein zweites Thema, dass eben auch Dürreperioden zunehmen werden und uns wirklich Stress bereiten werden aufgrund der höheren Temperaturen. Die höheren Temperaturen lassen die Verdunstung über die Pflanzen stärker ansteigen. Und das heißt, wir werden beides bekommen. Starkniederschläge mit großer Intensität, Dürreperioden in einer Ausdauer, in einer Härte, wie wir sie bisher noch nicht erlebt haben. Und deshalb dieses Thema Schwammstadt. Also wir müssen unbedingt mitdenken, Regenspeicher. Wir werden unterm Strich übers Jahr gesehen in den nächsten Jahrzehnten mehr Regen bekommen in Deutschland. Das ist ja erstmal eine gute Nachricht, auch für die Landwirtschaft. Aber dieses Mehr an Regen wird entweder im Winter fallen, da müssen wir es auffangen mit Speicherseen. Ich bin mir sicher, wir werden in Deutschland auch eine Diskussion wieder bekommen über den Neubau von Talsperren. Etwas, was es seit 90 Jahren nicht mehr gab, aufgrund von Naturschutzbedingungen, dass wir in den Mittelgebirgen die Täler erhalten wollen. Wir brauchen Speicherseen, wir brauchen Talsperren, um für lange Trockenperioden im Sommer das Wasser zu haben, um es aber auch bei Starkniederschlägen im Sommer auch da abpuffern zu können. Das sind so die Themen, die ich da sehe.
Hm. Sie haben es eben schon angesprochen, wir haben nicht nur Dürren, sondern auch unglaublich viele Brände, Feuer. Ich habe jetzt im Zuge der Recherche zu diesem Interview eine Weltkarte gesehen, wo die aktuellen Feuer dargestellt sind. Und da wird es einem wirklich Angst und Bange, wo es überall brennt. Jetzt aktuell hören wir das natürlich wieder aus Portugal, aus Griechenland, aus Kalifornien. Aber das ist wirklich, es ist ein Gürtel, der flächendeckend eigentlich um den Erdball geht und es brennt überall. Wie kann man mit diesen Extremen umgehen?
Das Thema Waldbrand ist ein sehr vielschichtiges Thema, denn wenn wir jetzt zum Beispiel vor allem in Europa uns die Waldbrände anschauen, dann sind die meistens fahrlässig oder mutwillig von Menschen ausgelöst. Das heißt, wir haben hier erstmal auch einen Sicherheitsaspekt, dass wir es verhindern müssen, dass Waldbrände gelegt werden, einen Bildungsaspekt, einen Aufklärungsaspekt. Und jetzt kommt aber das große Aber, denn sehr oft wird uns zum Beispiel vorgehalten, wenn wir sagen, Waldbrände nehmen zu im Zuge des Klimawandels, das ist doch alles menschgemacht. In Europa sind die meisten Waldbrände durch den Menschen ausgelöst, das stimmt. Was wir aber sehen, also zum Beispiel in Nordamerika sind viele Waldbrände wirklich auch von Gewittern ausgelöst. Was wir sehen, und das passiert, wird weltweit passieren, das sogenannte, man sagt, Waldbrandwetter, oder es gibt eigentlich einen großen internationalen renommierten Index, eine Formel, Canadian Fire Weather Index. Dieses Feuerwetter, das wird die Entstehung von Waldbränden begünstigen. Da gehen verschiedene Parameter rein, also Temperatur, Strahlung, Bodenfeuchte, die Feuchtigkeit des Unterholzes. All das wird ja trockener, die Temperaturen nehmen zu. Das heißt, die Bedingungen, dass sich Waldbrände ausbreiten können, schneller ausbreiten können und leichter bilden können, die werden in den nächsten Jahrzehnten weiter zunehmen. Und deshalb haben wir hier ein riesiges Thema. Und wenn ich dann noch im Hinterkopf habe, dass es lange dauert, bis ein Wald mit groß ausgewachsenen Bäumen wieder entsteht, zumal in Zeiten des rasanten Klimawandels, wo es mehr als schwierig sein wird, für die kleinen Bäume auch ihre Jugendphase zu überstehen, dann haben wir ein riesiges Thema.
Was mich immer dabei wundert, ist, dass, also das sind natürlich Nachrichtenmeldungen, ne, da kommt dann eine nach der anderen, da wird das Thema oft auch nicht so in der Tiefe behandelt, aber es spricht eigentlich keiner im Zusammenhang mit den Waldbränden über den CO2-Ausstoß und eben diese Rußpartikel. Sie haben das eben erwähnt in Verbindung mit Ihrer Diplomarbeit, mit der Studie, die Auswirkung der Ruß-Vulkanasche, der Rußpartikel auf das Klima. Wir haben doch dort einen Wahnsinns-Einfluss auf das Klima durch die Waldbrände. Und im Gegensatz dazu habe ich manchmal das Gefühl, wenn wir über kleinere Maßnahmen des täglichen Lebens sprechen, wo wir einfach uns umweltbewusster verhalten können und dann brennen da wieder irgendwo 2000 Hektar auf der Welt. Da wird ja alles quasi in wenigen Stunden, an wenigen Tagen wieder zunichte gemacht. Ist das nicht eigentlich eine der größten Felder, wo wir uns engagieren müssten, wo wir einfach reingehen?
Das sehe ich nicht so, denn Waldbrände gab es schon immer. Natürliche Art von Waldbrände gab es schon immer. Also die gehören im Grunde genommen auch in eine Art Kreislauf. Nur dass das Nachwachsen und damit wieder die Bindung von CO2, also das Nachwachsen der Vegetation, das Nachwachsen von Bäumen, länger dauert. Aber wir haben ja auch keine Waldbrände, zumindest bisher nicht, die komplett den gesamten Wald vernichten. Dann hätten wir einen zusätzlichen Schub an CO2 in die Atmosphäre. Wenn wir jetzt sehen, dass die Waldbrände zunehmen, dann müssen wir uns um diese Zunahme Gedanken machen. Das ist sozusagen das Sorgenkind, weil damit erhöhen wir effizient den CO2-Gehalt in der Atmosphäre. Und deshalb ist es eben, jetzt komme ich auf die Frage zurück, wie man das einordnen kann im Vergleich zu unseren menschlichen Aktivitäten. Das, was wir machen, was wir verbrennen an Kohle, Öl und Gas, das sind ja kohlenstoffgebundene Materialien, die seit Jahrmillionen den Kohlenstoff gebunden haben. Das heißt, hier haben wir noch einen ganz anderen Kreislaufzyklus. Also auch da könnte man sagen, das ist doch ein Kreislauf. Aber das geht über ganz andere erdgeschichtliche Dimensionen, Zeitalter. Das heißt, das ist etwas, was wir innerhalb von unserer Generation zusätzlich in die Atmosphäre reinhauen und was nicht mal eben so rausgeht. Und deshalb ist es nach wie vor so, dass alles, was wir an menschlichen Aktivitäten in den verschiedenen Sektoren, Industrie, Stromerzeugung, Verkehr, Bauen, was wir da raushauen, das sind die Hebel, um die wir uns in erster Linie kümmern müssen.
Es gibt dazu auch eine Studie, welche politischen Maßnahmen der letzten 20 Jahre wirklich Erfolg hatten. Klimaschutzmaßnahmen, da wurden, glaube ich, 1500 unterschiedliche Maßnahmen untersucht und herauskam, dass nur, ich glaube, 63 oder 67 tatsächlich von Erfolg gekrönt waren, die CO2-Emissionen, ich glaube, 20% zu reduzieren. Also eigentlich zum vernichtenden Ergebnis mit einer Quote quasi von 5%, eine Erfolgsquote. Und diese Maßnahmen waren dann nur erfolgreich, wenn der Staat quasi mit Preis- und Steueranreizen das Ganze gestützt hat und gefördert hat. Muss der Staat hier Ihrer Meinung nach stärker reagieren?
Definitiv. Zum einen haben wir ein völkerrechtlich verbindliches Abkommen, das Pariser Klimaabkommen, was von fast allen Ländern dieser Erde unterschrieben wurde und bei dem sich die Länder mit ihrer Unterschrift verpflichtet haben, nationale Klimaschutzpläne aufzustellen und diese auch umzusetzen. Daran hakt es. Deshalb marschieren wir ja gerade nicht in Richtung 1,5 bis 2 Grad Erwärmung, sondern in Richtung 2,7 Grad Erwärmung, weil wir unsere Hausaufgaben so schlecht machen. Und weil die Staaten, nicht nur Deutschland, weil die Staaten dieser Erde zu wenig Einfluss nehmen, um diese Transformation wirklich auch umzusetzen. Um es ganz klar zu sagen, wir werden diesen Klimaschutz nicht schaffen, wenn wir auf die Vorbildwirkung des einzelnen Menschen hoffen. Dafür ist diese Aufgabe zu groß. Dafür ist diese Aufgabe für die meisten Menschen nicht bezahlbar. Sie ist teuer. Aber die Staaten können dieses Geld locker machen. Natürlich nicht, wenn wir uns irgendwie eisern in irgendeine Ausgabenschranke, wenn wir also darüber diskutieren, dass wir keine neuen Kredite aufnehmen dürfen. Wenn wir uns daran klammern, dann wird es schwierig. Aber Deutschland könnte als Staat deutlich mehr Geld auf den Tisch packen und müsste es. Ich bin auch der Meinung, wir müssen auch sparen. Aber wir müssen diese Transformation der Gesellschaft in ganz großem Stil umsetzen. Und da passiert aus meiner Sicht viel zu wenig. Also ich würde mir wünschen, dass wir einen Bundeskanzler oder eine Bundeskanzlerin hätten, die sagen, ja, wir haben hier große Probleme in diesem Deutschland im Jahre 2024. Ich möchte aber, dass wir im Jahre 2035, das ist meine Vision, dass wir das modernste Eisenbahnnetz der Welt haben. Ich möchte, dass wir bis 2035 wieder die weltweit führende Industrienation sind. Und zwar mit den modernsten Industrien mit ganz wenig CO2-Ausstoß. Das ist meine Vision und dafür nehmen wir jetzt Geld in die Hand. Auch eine Aufbruchstimmung. Das, was wir gerade bei den Demokraten in den USA sehen, dass die mit den gleichen Worten, die Trump verwendet, dass die das mit einer positiven Geschichte neu befüllen. Und positive Geschichten erzählen und damit die Leute begeistern. Ob es nachher für die Wahlsieg reicht, das ist ja vielleicht ein anderes Thema. Aber das würde ich mir wünschen, dass wir einen Spirit und die Leute mitnehmen, dass wir Optimismus ausstrahlen und sagen, Leute, wir können es schaffen und ich möchte, dass wir es schaffen. Aber wir müssen Geld in die Hand nehmen. Und
das ist ein internationaler Wettbewerb. Die Amerikaner haben den sogenannten Inflation Reduction Act, ein Gesetz zur Wirtschaftsförderung, auf die Wege gebracht und packen 750 Milliarden Dollar auf den Tisch, um aus der ganzen Welt Unternehmen Richtung USA zu locken, die eine sehr CO2-sparende Produktion haben.
Also das ist Klimaschutz hoch 10, 750 Milliarden Dollar. Wo ist denn die Antwort Deutschlands? Wo ist die Antwort der EU? Ja, wir sind in einem Wettbewerb. Und wenn die Amerikaner uns die moderne Industrie wegkaufen, die CO2-sparend produziert, ja, dann stehen wir am Ende ganz ohne da. Wir müssen dem etwas entgegensetzen und wir müssen Visionen entwerfen und müssen diese finanzieren. Und wenn ich dann höre, dass der Vorstand der Deutschen Bahn am Anfang dieses Jahres sich hingestellt hat und gesagt hat, den Deutschlandtakt schaffen wir erst im Jahr 2080. Ich glaube, ich hätte die alle am nächsten Tag entlassen als Verkehrsminister.
Vielleicht sollten Sie in die Politik gehen.
Nein, da würde ich wahnsinnig werden.
Würden Sie sich als Klimaaktivist bezeichnen?
Nein. Das wird mir ja manchmal auch durchaus vorgehalten. Ja, Sie sind so aktivistisch unterwegs. Sie sind ja auch schon Klimaaktivist. Das ist dann ein Angriff, um meine Arbeit schlecht zu reden, um mich zu kritisieren, um da etwas entgegenzuhalten. Als Aktivist würde ich mich verstehen, wenn ich jeden Tag auf der Straße bin und auch in Aktionen gehe, Sachen anprangere. Also zum Beispiel die letzte Generation, Greenpeace, das sind Aktivisten. Auch Fridays for Future, diesen Aktivisten. Ich sehe mich wirklich als Journalist, als Wissenschaftsjournalist, der die Fakten nimmt, der die Diskussion aus der Wissenschaft nimmt und das versucht so zu erzählen, dass es viele Menschen verstehen.
Wollten Sie eigentlich von Anfang an in diesen journalistischen Bereich, wollten Sie von Anfang an auch vor die Kamera? War das Ihr Plan?
Ich wollte auf jeden Fall Wettervorhersage machen und ich wollte wirklich auch das im Fernsehen machen, obwohl ich nie gedacht hätte, dass das gelingen kann. Ich wusste ja gar nicht, wie man diese Kiste in diese Fernsehröhre da reinkommt. Früher waren es ja noch Röhren, das wissen ja die heutigen jungen Menschen gar nicht mehr, was das ist. Aber das war mein Traum. Ich habe auch früher gern als Schüler vor der Schulklasse schon gestanden und habe Vorträge gehalten und habe etwas erklärt. Das hat mir Spaß gemacht und dieses Erklären wollte ich umsetzen. Und wie gesagt, ich habe wirklich Meteorologie studiert, weil mich das Wetter fasziniert, weil ich die Wettervorhersage spannend finde. Übrigens, ich komme ja aus Brandenburg, also aus der DDR. Ich fand das total spannend, dass das Wetter keine Grenzen kennt. Das war durchaus ganz wichtiger Punkt. Und als ich beim Meteorologischen Dienst der DDR diese Ausbildung gemacht habe, dann habe ich eine Wetterkarte vor mir gehabt, das war eine Europakarte und ich habe mit einem Füllfederhalter, der hatte zwei Farben, der hatte zwei Federn mit zwei Tintenpatronen, rot und blau, habe ich die Wetterdaten, die live reinkamen über den Ticker, von ganz Europa auf diese Wetterkarte gemalt und es gab keine Grenzen. Und das war schon ganz stark. Also das war so ein Thema. Aber mich hat eben dann trotzdem, also auch neben der Wettervorhersage und der Freiheit der Atmosphäre, hat mich auf jeden Fall gereizt, das Ganze zu erklären und im Fernsehen zu erzählen. Und wenn das nicht geklappt hätte, wäre ich wahrscheinlich jetzt irgendwo in der Forschung geblieben. Das wäre so der klassische Weg. Aber ich freue mich, dass es funktioniert hat.
Wird denn eigentlich das Tagesthemenwetter aufgezeichnet?
Nein, das ist live.
Das ist live?
Ja, die meisten Wettersendungen sind live. Wir machen an jedem Abend 10 verschiedene Wettersendungen. Das glaubt man gar nicht, aber für verschiedene dritte Programme, SWR, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, WDR, NDR Niedersachsen, RBB. Ein Teil dieser Wettersendungen für die dritten Programme sind aufgezeichnet, weil die meistens alle zur gleichen Zeit, nämlich um 7:55 in den dritten gesendet werden. Und ich kann mich ja nicht vierteilen. Das heißt, ein Teil ist aufgezeichnet, aber die Wettersendungen in der ARD, das heißt das Wetter vor 8, um 7:50 und das Wetter in den Tagesthemen ist immer live. Aus meiner Sicht muss auch ein Wetterbericht immer live sein. Das Wetter verändert sich von Minute zu Minute und ich möchte ja die beste Prognose abliefern, so rein sportlich gedacht, wenn ich mir dann wieder dieses Stadion anschaue. Es ist ein sportlicher Wettkampf, die beste Wettervorhersage zu liefern, die man in dem Moment abliefern kann. Und deshalb muss man bis zur letzten Sekunde vor der Live-Sendung daran schrauben und arbeiten, dass es passt.
Das heißt, Sie arbeiten dann hauptsächlich abends. Was machen Sie tagsüber?
Ja, mein Arbeitstag beginnt so etwa gegen 14 Uhr im Büro und geht dann bis 23 Uhr, am Wochenende bis 24 Uhr, wenn die Tagesthemen noch später ausgestrahlt werden. Und dann möchte man erstmal am nächsten Tag noch ein bisschen ausschlafen, in Ruhe frühstücken. Und dann gibt es aber meistens irgendwelche Teams-Konferenzen, es gibt irgendwelche, ich halte Vorträge, die müssen vorbereitet werden. Es gibt immer was zu tun. Ich habe ja noch eine Produktionsfirma, wir bereiten dann irgendwie Reportagen vor für Arte oder planen den Dreh. Es gibt mehr als genug zu tun. Und ein bisschen Sport möchte ich auch machen, ne? Dann gehe ich joggen oder Radfahren oder was auch immer.
Das war die Überleitung, die Brücke zum Klimafestival. Das findet nämlich am 21. und 22. November in der Station in Berlin statt. Und Sie sind mit dabei, Herr Schwanke, gemeinsam mit der Lehmbauarchitektin Anna Heringer und der Klimaaktivistin Luisa Schneider sprechen wir über Architektur und Aktivismus für den Umweltschutz und ich bin gespannt auf diesen Talk und Ihren Impuls.
Ich freue mich sehr, auch die beiden Frauen dort zu treffen und mich auch mit denen auszutauschen. Das ist immer gut, irgendwie auch mal wieder einen anderen Blickwinkel dann zu erleben. Ich komme ja wirklich aus der Meteorologie, sehe meine Daten. Wenn Sie sagen Lehmbauarchitektin, das ist ja ein total spannendes Feld. Bauen mit Lehm, ganz alter Werkstoff, übrigens 100% recycelbar. Also auch das ist ja ein tolles Thema.
Das ist die Faszination des Lehms.
Ja, und eine tolle Raumatmosphäre, tolles Raumklima. Also freue ich mich jetzt schon drauf.
Wir uns auch. Vielen Dank für das Gespräch, Carsten Schwanke.
Danke Ihnen.
Und das war's für heute. Diese Episode wurde euch präsentiert von Haushahn. Am 21. und 22. November findet das Heinze Baunetz Klimafestival in der Station in Berlin statt. Den Link zum Programm und zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes. Und für euch alle, die ihr den Architekturfunk hört, gibt es exklusiv einen Gutschein für die kostenlose Teilnahme am kompletten Festival. Gebt beim Online-Ticketkauf einfach den Code AF2024 ein und sichert euch ein kostenloses Ticket. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und eine Bewertung dalasst. Und wenn ihr keine Episode mehr verpassen wollt, könnt ihr den Podcast abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Danke fürs Zuhören. Das war eine schöne Woche. Architekturfunk. Redaktion Klaus Fühner und Kerstin Kuhnekatt. Moderation, Produktion und Veröffentlichung Kerstin Kuhnekatt. Berlin 2024.